Birdlife-Gezwitscher. Der Vogelpodcast von Birdlife Österreich.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Birdlife-Gezwitscher, dem Vogelpodcast von Birdlife Österreich. Es ist Winter, man spürt es deutlich an den Temperaturen draußen, was natürlich auch nahelegt, dass in Kürze die Stunde der Wintervögel bevorsteht. Wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn alle die, die diesen Podcast hören, vielleicht sogar ein paar mehr, mitmachen und sich eine Stunde Zeit nehmen, um am 5., 6. oder 7. Jänner Daten für die Vogelforschung zu erheben. Aber nun zum Inhalt dieser Podcast-Folge, die vielleicht nicht nur eingefleischte Ornis- und VogelhausbesitzerInnen ansprechen könnte, sondern auch vielleicht auch die Menschen, die sich bisher noch gar nicht mit Vögeln auseinandergesetzt haben. Also schicken Sie die Podcast-Folge gerne an FreundInnen oder Familienmitglieder weiter. Denn es hat sich herausgestellt, dass sich Vogelbeobachtung positiv auf das psychische Wohlbefinden auswirkt. Und gerade in stressigen Zeiten wie Weihnachten sehnen wir uns, glaube ich, alle nach ein bisschen Seelenruhe. In meinem Bekanntenkreis haben schon einige gesagt, was für sie Yoga oder Meditieren ist, ist für mich Vogelbeobachten. Und ich glaube, das stimmt auch, denn wenn man genau darüber nachdenkt, ist man sehr viel in der Natur, starrt auf keinen Bildschirm, versucht optisch und akustisch so viel wie möglich wahrzunehmen und verhält sich auch ruhig, um eben die Vögel nicht zu stören, nimmt die Gerüche rundherum wahr und ist bestenfalls auch viel zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs. Das alles ist eben gut für uns. Wie man Vogelbeobachten gewissermaßen lernen kann, weiß Angelika Nelson, unsere heutige Interviewpartnerin. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin bei unserem bayerischen BirdLife-Partner, dem Landesbund für Vogel- und Naturschutz, kurz LBV. Und sie ist auch Buchautorin, denn gemeinsam mit Holly Merker hat sie das Buch »Die Kraft der Vogelbeobachtung« verfasst. Darin finden sich 63 Anleitungen zu kleinen Auszeiten im Alltag. In einem Ferngespräch habe ich, Lisa Lugerbauer, mit Angelika Nelson über ihr Buch gesprochen. So, Angelika, danke, dass du dir heute Zeit genommen hast. Aus welchen Motiven heraus hast du denn das Buch mit deiner Co-Autorin Holly Merker, »Die Kraft der Vogelbeobachtung«, geschrieben?
Ja, danke. Es freut mich, dass ich heute hier sein darf. Also das Buch, ja, das war mir eigentlich wirklich ein Herzensanliegen auch. Also ich habe der Holly Merker ihr Buch Ornitherapy gesehen. Also sie hat praktisch eine US-amerikanische Version geschrieben mit Kollegen. Und wie ich mir das angeschaut habe und gelesen habe, habe ich mir gedacht, ja, das ist eigentlich genau das, was Vogelbeobachtung auch für mich bedeutet. Also es geht nicht immer nur darum, dass man da jetzt eben möglichst viele verschiedene Arten sieht und immer ganz besondere und eben welche, die hier nicht normal vorkommen, sondern dass man einfach, man geht hinaus, man beobachtet Vögel und man fühlt sich nachher einfach gut. Und das war mir vorher nie so bewusst, warum das einen eigentlich fast süchtig machen kann, die Vogelbeobachtung, warum ich eben auch so gern hinausgehe und einfach beobachte, was auch immer da ist, weil es mich einfach eben so bereichert und einfach, ja, nachher geht's mir gut und ich fühle mich irgendwie erholt. Also es ist fast wie so ein kleiner Kurzurlaub oder so, wenn man Vögel beobachten geht. Und da habe ich mir gedacht, das möchte ich eben auch anderen Leuten weitergeben. Und da haben wir dann eben beschlossen, dass wir das auch eben für den deutschsprachigen Markt eben zugänglich machen und eben eine deutsche Übersetzung machen. Weil natürlich auch ganz wichtig, es sind ja ganz andere Vogelarten. Also die amerikanische Version ist natürlich toll, aber da sind natürlich lauter amerikanische Vogelarten drinnen, die man halt in den USA sehen kann. Aber für den deutschsprachigen Raum, also für Österreich und Deutschland, macht es halt doch mehr Sinn, wenn man da das Rotkehlchen, die Blaumeise oder auch den Kleiber drin wiederfindet und jetzt eben nicht unbedingt einen Northern Cardinal oder, was fällt mir jetzt noch gerade an, einen Red-Winged Blackbird oder so, über den liest.
Sehr schön, ja. Das sind auch meine persönlichen Erfahrungen. Immer wenn man draußen ist, man kommt runter, man schaut nicht aufs Handy, man konzentriert sich, es ist einfach wunderschön. Und ich glaube, deswegen ist das Buch auch von dir, von euch, auch so wertvoll, weil es ja kleine Anleitungen gibt, wie man quasi davor geht. Aber vielleicht noch kurz dazu, das Buch beinhaltet ja auch ganz viel persönliche Erlebnisse, insbesondere auch von der Holly. Während ihrer Krebsdiagnose war für sie das Beobachten eben für ihren Heilungsprozess sehr hilfreich. Das kann man alles sehr gut nachlesen. Du hast dir schon etwas jetzt zum persönlichen Zugang zum Vogelbeobachten gesagt, aber hast du auch irgendwie so ein gewisses Erlebnis, wo du sagst, da hat mir Vogelbeobachten wirklich geholfen?
Ja, eigentlich, da gibt es wahrscheinlich viele verschiedene. Also da fällt mir jetzt kein spezielles ein. Also ich weiß nur, wie es eigentlich für mich begonnen hat mit der Vogelbeobachtung. Also ich habe Biologie studiert und ich war dann für ein Jahr lang in Wales drüben, also an der Bangor University, und habe dann dort studiert. Und da sind wir wirklich in die Vogelbeobachtung hineingekommen. Und da wurden wir auch mitgenommen eben zu verschiedenen wissenschaftlichen Projekten. Und da kann ich mich eben erinnern, bei einem ging es eben um die Vogelberingung. Und zwar wurden da Wartvögel beringt. Also ich glaube, Alpenstrandläufer waren das hauptsächlich. Und wir sind halt so früh morgens in so einem Tarnzelt gesessen und haben da eigentlich eben nichts gesehen. Es war kalt, es war irgendwie ziemlich feucht. Ja, du schaust so hinaus, halt an die Wasserkante und schaust eben halt, ob da jetzt Alpenstrandläufer kommen oder nicht. Und dann plötzlich habe ich dieses ganz tiefe, so ein Kronk, Kronk, irgendwie so aus von oben irgendwie gehört. Und dann bin ich draufgekommen, das ist ein Kolkrabe. Da ist eben ein Kolkrabe, ist immer näher gekommen, es ist immer lauter geworden. Ich habe ihn natürlich nicht gesehen, ich habe nicht raus dürfen aus diesem Versteck. Aber es war einfach so ein tolles Erlebnis, wenn man da eben drinnen sitzt und eben einfach diesem Kolkraben da zuhört. Und da fängt man dann eben auch an, drüber nachzudenken, was macht der jetzt gerade, wo fliegt der hin, warum fliegt er da drüber? Und das war einfach so toll, da habe ich sofort dann vergessen, dass mir kalt war, dass ich Hunger hatte und dass wir hier einfach noch ein paar Stunden sitzen müssen. Also das war wirklich ganz was Tolles. Also in dem Sinn hat mir eigentlich der Kolkrabe da schon drüber geholfen, dass ich irgendwie in einer unangenehmen Situation war, die mir jetzt vielleicht nicht so toll gefallen hat, obwohl es natürlich auch Spaß gemacht hat, also eben da jetzt auf diese Alpenstrandläufer zu warten. Aber ja, da war dann einfach das alles vergessen und die Zeit ist verflogen.
Sehr schön. Mir hat auch generell im Buch der Begriff Ornithotherapie sehr gut gefallen. Es ist ja auch ähnlich quasi zum Waldbaden, wo es eben nicht ähnlich zum Waldbaden, weil beim Waldbaden quasi wird ja auf die allgemeinen Einflüsse von der Natur auf das Fokus, den Fokus gelegt. Findest du auch, dass der Begriff in den allgemeinen Sprachgebrauch übergehen sollte?
Also du meinst jetzt als Ornithotherapie, dass man das eben übernehmen könnte? Ja, also wir haben natürlich auch lang überlegt, eben beim Buchtitel, ob eben Ornithotherapie, ob das eben auch eine Möglichkeit wäre, weil im Prinzip ist es ja das. Also man kann sich eben selbst dieser Therapie unterziehen, indem man eben Vögel beobachtet. Bloß war dann halt ja eben die Frage, ob Therapie, ob das eben so gut ankommt. Ich glaube, manche Leute verbinden damit halt auch ein bisschen was Negatives. Und drum haben wir jetzt eben gesagt, eigentlich geht es uns ja wirklich um die Kraft. Also einfach, was das für eine Auswirkung hat. Ich glaube, das drückt das schon nochmal besser aus. Aber prinzipiell gebe ich dir natürlich recht. Also Ornithotherapy oder Ornithotherapie, das könnte schon mal ein Begriff werden, auch in unserem Sprachgebrauch. Vor allem, weil es ja auch immer besser oder immer weiter noch erforscht wird und man eben wirklich merkt, dass es da eben wissenschaftliche Beweise auch gibt, dass uns das eben gut tut, dass sich da eben hormonell auch bei uns was ändert. Und in manchen Ländern wird es ja sogar auch schon von Ärzten angenommen, also dass die praktisch eben verschreiben, dass man in die Natur hinausgeht, dass man eben vielleicht bald mal Vögel beobachten geht. Und da ist dann natürlich Ornithotherapie ist dann wirklich wieder ein sehr passender Begriff.
Etwas, was sich im Buch ja immer wieder wiederholt, ist, dass wir halt in einer sehr schnelllebigen und stressigen Zeit und auch in einer digitalen Welt leben, wo viele eben durch und durch wegs durch den ganzen Tag über in den Bildschirm starren. Ihr ruft ja auch dazu auf, im Buch das Handy öfter wegzulegen. Habt ihr aber dann auch darüber diskutiert, ob die im Buch verlinkten Soundscapes nicht im Widerspruch zu dem stehen?
Ja, das ist natürlich eine interessante Überlegung. Aber es ist ja auch so, das ist ja jetzt nicht ein Buch, das man unbedingt mit hinausnehmen soll. Also wir raten jetzt nicht, dass man eben Vögel beobachtet und gleichzeitig das Buch dabei hat, sondern das Buch soll eigentlich wirklich nur anregen. Das heißt, wenn man eben zu Hause mal sitzt, ist ein regnerischer, kalter, windiger Tag, die ja jetzt im Winter oder dann bald im Winter eben wahrscheinlich öfter vorkommen werden, dann ist es doch einfach schön, eben das Buch herzunehmen. Es sind auch ganz viele Fotos drinnen, also dass man sich eben die Fotos anschaut von den verschiedenen Vogelarten und dann eben diese Fotos praktisch bereichert, auch durch die Gesänge der Vögel. Weil wir Menschen, eben wie du schon gesagt hast, wir sind halt meistens visuell orientiert. Das heißt eben, wir schauen auf Bildschirme, auf Handys. Also wir sind ständig, unsere Augen sind ständig beschäftigt. Und da ist es dann eigentlich schön, wenn man auch mal seine anderen Sinne eben ein bisschen fordert und da eben verwendet. Und drum haben wir das eben mit diesen Soundscapes verlinkt, eben mit ganz tollen Vogelstimmenaufnahmen, die eigentlich eine Kollegin von mir gemacht hat, die auch beim LBV in Landsberg am Lech arbeitet. Und ja, genau, die geht eben immer hinaus und macht Aufnahmen von verschiedenen Vogelarten, die bei ihr vorkommen. Und die hat uns eben diese Vogelstimmen da zur Verfügung gestellt. Und dann kann man das eben praktisch zu Hause am Sofa auch erleben. Eben man sieht die Vögel, man hört ihre Stimmen und dadurch wird man dann vielleicht inspiriert und beim nächsten schönen Wetter geht man dann hinaus und beobachtet die Vögel tatsächlich live.
Hat das Buch bzw. auch der Entstehungsprozess vom Buch auch deinen eigenen Blick auf die Vogelbeobachtung verändert?
Ja, ein bisschen schon, weil mir einfach da so wirklich bewusst geworden ist, was die Vogelbeobachtung eigentlich für mich bedeutet. Also wie gesagt, im Vorher, ja, bin ich halt immer rausgegangen, habe Vögel beobachtet und habe mich gut gefühlt und so weiter, aber habe da nie wirklich drüber reflektiert oder mir gedacht, warum ist das jetzt so oder warum mache ich das so gern? Und das ist mir dann wirklich eben durch das Buch bewusst geworden und das war so wirklich so ein Aha-Erlebnis, wo ich mir gedacht habe, ja, so ist es. Und das Schöne ist eben auch zu sehen, dass es da eben mehr Leute gibt, die genauso denken. Eben, wir haben eine Kollegin, die Holly Merker, und natürlich eine ganze Schar anderer Leute. Und eben auch jetzt, wo wir eben Workshops anbieten, eben zur achtsamen Vogelbeobachtung, merkt man eben auch, wie sehr die Leute da begeistert sind davon und wie sie da einsteigen und eben mitmachen wollen, weil das eben auch viel oft Leute sind, die jetzt halt nur so sporadisch mal Vögel beobachten, sagen wir an der Futterstelle oder so, und da merken, und die merken dann eben auch, ja, dass da eigentlich mehr dahinter steckt, als jetzt eben bloß mal beim Fenster rauszuschauen und einen Vogel zu sehen.
Ich habe es beim Lesen auch sehr schön gefunden, dass wirklich so ganz Mini-Mini-Übungen für den Alltag da eingebaut werden, die man wirklich schnell umsetzen kann. Welche Zielgruppe wolltet ihr mit dem Buch eigentlich ansprechen? Weil eigentlich ist es ja von bis, oder?
Genau, also das Buch ist eigentlich für jeden geeignet. Also wir hoffen natürlich, dass man eben dafür noch mehr Leute, also dadurch eben noch mehr Leute zur Vogelbeobachtung begeistern können, also dass eben manche Leute überhaupt erstmal anfangen. Es gibt ja so viele Leute, die eine Futterstelle im Garten oder am Balkon stehen haben und wo da eben Vögel hinkommen. Und dass die einfach mal animiert werden, eben die Vögel ein bisschen besser zu beobachten, einfach mal genauer hinzuschauen. Da kommt mir natürlich auch wieder zugute, dass ich Verhaltensbiologie studiert habe. Und daher ist das für mich sozusagen so ein natürlicher Prozess. Wenn ich einen Vogel sehe, dann will ich auch meistens gleich wissen, ja, warum macht er das jetzt oder was macht er überhaupt? Und genau das wollen wir eben auch den Leuten weitergeben. Und vor allem eben auch, dass das eben, wie du sagst, sowas ist, was man einfach jederzeit machen kann und wo man sich jetzt nicht unbedingt, sagen wir, eine Stunde lang Zeit nehmen muss und irgendwo bestimmt hinfahren, sondern ich beobachte Vögel jeden Tag am Weg in die Arbeit. Mit dem Fahrrad fahre ich 10 Minuten in die Arbeit und ja, da fliegt mir schon mal ein Rotkehlchen über den Weg oder ich höre einen Zaunkönig singen. Und das ist dann einfach unbewusst, wird das gleich aufgenommen und mitgenommen in den Alltag sozusagen, also eben dieses Erlebnis. Genau, und natürlich hoffen wir auch, dass wir vielleicht ein paar wirklich Ornithologen ansprechen, also eben Leute, die schon voll in der Vogelbeobachtung drinnen sind, aber vielleicht dadurch nochmal einen neuen Einblick bekommen. Also mir ist es letztens wieder so gegangen, da habe ich einen Workshop am Wattenmeer gemacht, auf einem Vogelturm und da kommen halt schon viele Leute hin, die jetzt halt bestimmte Vogelarten sehen wollen oder die halt schon sehr viele Wattvögel gesehen haben, aber der eine fehlt noch oder so. Aber die waren dann auch ganz begeistert, dass wir einfach mal einer Stockente 10 Minuten lang zugeschaut haben und wie sich die eben putzt und wie die dann angefangen haben zum Balzen und so weiter. Und da hat sie dann auch gemeint, also ja, so lange hat sie eigentlich noch nie einer Stockente zugeschaut. Und war eigentlich ganz begeistert, was die auch für Verhalten an den Tag legt. Ich meine, klar, jeder Vogel verhält sich in bestimmten Weisen. Also das war für mich eigentlich auch wirklich sehr schön, das zu sehen. Ja, dass wir da wirklich sehr, sehr viele Leute ansprechen können.
Danke dafür. Ich muss sagen, ich musste mich gerade ehrlich konzentrieren, weil auf meinem Balkon 2 Kohlmeisen hin und her getänzelt sind und das eigentlich sehr selten vorkommt, weil ich auch keine Futterstelle am Balkon habe, weil ich auch eine Katze habe. Das war gerade sehr ablenkend, aber da habe ich mir auch schon gedacht, ja, wie sie sich bewegen, wie sie da rauf und runter gekraxelt sind und zwischen dem Katzengitter so durchgeflogen sind. Da kann man sich schon bei den einfachen
herkömmlichen Arten kann man sich sehr viel abschauen und sie wirklich sehr lange beobachten, ohne dass es langweilig wird.
Genau, das finde ich schön.
Vielleicht kommen wir jetzt zu den 63 Anleitungen zu den kleinen Auszeiten im Alltag. Wie kann man sich das vorstellen? Vielleicht magst du da ein Beispiel bringen.
Also das sind im Prinzip einfach kleine Übungen oder eben Anregungen, was man jetzt eben genau machen kann. Weil oft ist es ja dann so, wenn man sagt, okay, man will jetzt Vögel beobachten, ja, man kann denen eben zuschauen, aber man weiß dann nicht so genau, worauf soll man denn jetzt schauen oder was ist da jetzt vielleicht besonders. Und darum gibt es zum Beispiel eine kleine Anleitung, mal sich auf die Farben der Vögel zu konzentrieren. Also oft sehen wir ja die Vögel nur schnell irgendwie vorbeifliegen, aber gerade an der Futterstelle oder so, wenn die da eben sitzen, dann kann man mal schauen eben, wo hat denn zum Beispiel eine Blaumeise, das ist so das klassische Beispiel, weil die hat schon die Farbe im Namen, kann man mal schauen, wo hat denn die überhaupt Blau? Und so lernt man eigentlich die Vögel viel besser kennen. Da sieht man eben, dass ja, die hat einen ganz blauen Kopf und auch natürlich an den Flügeln ist sie blau. Aber auf der Brust zum Beispiel ist sie ganz gelb. Also man sieht dann einfach eben so, wie die Farben eben bei den einzelnen Arten sind. Aber man kann dann auch nochmal schauen, ob sich jetzt vielleicht einzelne Vögel voneinander unterscheiden. Und dadurch bekommt man einfach nochmal eben tiefere Einblicke und ja, kann sich dadurch eben mit den Vögeln ein bisschen besser noch beschäftigen oder wirklich intensiver beschäftigen. Und im Buch geben wir dann natürlich auch immer noch Hintergrundinformationen dazu. Zum Beispiel jetzt gerade bei dem Kapitel zu den Farben, Gefiederfärbung, erfährt man dann eben auch, wie kommt es eigentlich zu einer Gefiederfärbung, was macht das aus und ja, was müssen die Vögel da fressen zum Beispiel, damit sie eben schön rotes Gefieder oder so bekommen. Das heißt, man kriegt da auch noch immer Hintergrundinformationen.
Ist mir auch aufgefallen, dass wirklich extrem viel Wissen da transportiert wird. Du gehst ja bei einigen Arten eben, wie gesagt, auch genauer auf das Verhalten ein. Stichwort zum Beispiel lästige Vögel. Ist dir die Auswahl der Vogelarten da schwer gefallen? Weil eigentlich kann man über jede Vogelart tolle Sachen erzählen.
Das stimmt, da hast du vollkommen recht. Aber wir haben eben versucht, hauptsächlich eben Vogelarten zu nehmen, die relativ häufig vorkommen. Also die Leute eben auch sehen können. Also eben unsere Leser und Leserinnen. Weil ich glaube, wenn wir da jetzt eben ja, vom Alpenstrandläufer oder so sprechen, ist jetzt auch ein sehr häufiger Vogel, wenn man am Wattenmeer oben ist. Aber zum Beispiel jetzt, wenn man in Bayern oder auch in Österreich lebt, dann sieht man den halt relativ selten oder nur am Zug. Und das ist jetzt dann vielleicht nicht so ein Vogel, mit dem sich jeder verbinden kann. Und daher war es uns eben wichtig, dass man da jetzt eben zum Beispiel ein Rotkehlchen, einen Zaunkönig, einen Kleiber, Blaumeise, Kohlmeise, Amsel natürlich, dass man diese ganzen Vogelarten erwähnt. Und da eben Beispiele gibt, weil das halt eben Sachen sind, die dann die Leser und Leserinnen eben auch selbst nacherleben können sozusagen. Aber was auch noch spannend war bei den Vogelarten, ich habe schon angedeutet, wir haben natürlich eben die Vogelarten, die amerikanischen, eben in österreichische und deutsche übersetzen müssen sozusagen. Und da war es natürlich auch schon ein bisschen vorgegeben, weil es hat eigentlich so jede amerikanische Art hat eine andere europäische Art, die in einer ähnlichen Nische lebt. Also es war eigentlich da schon immer ganz klar, welche Vogelart da jetzt dann im Deutschen vorkommen soll, weil das einfach dann vom Thema und so her gut gepasst hat. Also das war eben eigentlich auch für mich ein interessantes Erlebnis oder halt eben nochmal das zu sehen, dass ja, dass halt die Lebensräume ähnlich sind und eben für jeden Lebensraum gibt es dann eine angepasste Vogelart sozusagen.
Bei uns in Österreich, aber auch in Deutschland bei euch, steht ja jetzt bald die Stunde der Wintervögel bevor. Was kannst du denn den Zählerinnen raten, wie sie da ein paar Übungen umsetzen können? Also eben aufs Gefieder schauen, auf die Farben, vielleicht auch auf die Bewegungen?
Genau, also das ist natürlich eine super Möglichkeit, dass man damit gleich mal anfängt, während dieser einen Stunde, wo man eben Vögel an der Futterstelle beobachtet, oder viele von uns machen das ja bei der Stunde der Wintervögel, dass man eben an der Futterstelle schaut. Und da bietet sich natürlich auch an, dass man mal schaut, ja, auf welches Futter gehen denn die einzelnen Vogelarten eigentlich? Da kann man sich zum Beispiel mal anschauen, wie schauen denn die Schnäbel der Vögel aus? Weil die sagen uns ja auch schon sehr viel darüber aus, eben was der Vogel wohl fressen wird. Also so eine kleine Blaumeise, die hat halt schon einen sehr spitzen Schnabel, mit dem sie echt sehr gut Sonnenblumenkerne eben aufknacken kann und da eben dann die Samen fressen. ein Kernbeißer auf der anderen Seite mit seinem großen, mächtigen Schnabel, mit dem man sogar einen Kirschkern knacken kann. Der wird sich vielleicht jetzt nicht mit Sonnenblumenkernen abgeben, sondern sucht sich da halt was Größeres, was wir hinaus tun an die Futterstelle. Zum Beispiel eine Haselnuss oder selbst wenn da Walnüsse oder so sind, geht der vielleicht dran. Und dann gibt es natürlich auch andere Arten, wie das Rotkehlchen oder die Amsel. Das sind ja eigentlich Weichfutterfresser. Das heißt, mit ihren relativ langen Schnäbeln möchten die jetzt eigentlich eben nichts gern so hartes Futter, sondern die freuen sich, wenn dann da zum Beispiel weiches Obst liegt. Und da kann man eben wirklich gut mal probieren, ob man das eben erkennen kann oder sehen, ob da tatsächlich diese Unterschiede sind oder ob es vielleicht so kalt ist, dass die Vögel eigentlich nur irgendein Futter brauchen und eben versuchen, an Energie zu kommen und dass sich da eigentlich jeder mit jedem zufrieden gibt und eben selbst die Amsel dann versucht, eben die Sonnenblumenkerne zu fressen. Das wäre zum Beispiel mal ein guter Start für die Leute zu beobachten.
Würdest du sagen, dass man die Anleitungen am ehesten alleine oder auch gemeinsam mit anderen Leuten umsetzen kann?
Ah, das ist eine gute Frage. Also ich denke eben gerade die Vogelbeobachtung, ja, die kann man alleine machen oder eben auch gemeinsam mit anderen. Also das bleibt wirklich eben und jeder ganz, ganz selbst überlassen, wie sie das machen möchte. Es macht beides Spaß. Also manchmal bin ich echt total gern allein unterwegs, einfach weil man da dann die Ruhe hat und ja, man bewegt sich einfach selbst nur auf die Vögel zu und die Vögel reagieren natürlich nur auf meine Bewegungen und jetzt nicht auf jemand anderen, der sich da vielleicht noch ein bisschen anders bewegt oder so. Aber auf der anderen Seite macht es natürlich auch Spaß, wenn man gemeinsam unterwegs ist, weil man sich dann auch ein bisschen austauschen kann und man hat eben ähnliche Erlebnisse vielleicht. Oder vielleicht sieht auch jeder ein bisschen was anderes und dann kann man sich da eben auch noch drüber austauschen. Also es hat so, jedes hat seine Vor- und Nachteile und man kann das eben gern machen, wie man möchte.
Und man braucht ja auch nicht gleich unbedingt ein Fernglas oder ein Spektiv, sondern man kann ja wirklich mal rausgehen und die Vögel, die ja wirklich näher kommen, beobachten.
Stimmt, das ist nochmal ein guter Punkt. Ja, also das ist nicht unbedingt notwendig. Drum kann man es ja auch jederzeit machen, weil, also wenn ich jetzt in die Arbeit fahre, habe ich meistens auch kein Fernglas dabei. Aber ich höre ja die Vögel. Gerade bei Singvögeln ist das halt eben schon sehr, sehr angenehm, dass die halt gerade vor allem im Frühjahr dann wieder schön singen. Und da kann man die dann eben auch gut an den Gesängen erleben.
Möchtest du uns noch etwas mitgeben, auf das wir gerade bei der Beobachtung besonders achten sollen?
Also ich denke, was natürlich auch noch wichtig ist bei der Beobachtung, dass man die Vögel nicht stört, sondern dass man eben versucht, sich zurückzuhalten, dass wir einfach mal versuchen, auch ein Teil der Natur zu werden. Das ist für uns nämlich oft gar nicht so einfach, weil mit unseren Aktivitäten sind wir eben meistens so beschäftigt, was ich, wir gehen Radfahren, wir gehen joggen, wir spazieren, aber selbst beim Spazierengehen unterhalten wir uns laut mit anderen Menschen und dass man da einfach mal eben versucht, leise zu sein und sich mal wirklich so ein bisschen auch in die Welt der Vögel hinein zu versetzen und eben versucht, diese nicht zu stören, damit man einfach wirklich beobachten kann, was haben die für natürliches Verhalten, was macht so ein Vogel eigentlich, wenn da jetzt eben keine Gefahr droht und ja, wenn da jetzt eben gerade kein Hund spazieren geht oder eine Katze vorbeiläuft. Und da merkt man schon auch, sagen wir mal, wenn man jetzt irgendwo hinkommt, wenn man in den Wald geht, dass am Anfang ist es eigentlich ziemlich laut. Also da hört man schon viele Vögel, die eben jetzt rufen, schimpfen, die eben einfach auf einen reagieren, weil da halt sozusagen eine Störung ist. Und wenn man sich dann aber mal ganz ruhig zum Beispiel an einen Baum dran stellt, da anlehnt und sozusagen mit dem verschmilzt, das hilft einem einfach dann auch mal Teil der Natur zu werden, dann wird es nach einer Zeit, wird es dann einfach ruhiger. Und dann fangen die Vögel wirklich an, das zu machen, was sie halt sonst machen, wo sie einfach nur sitzen, sich putzen, ja, vielleicht singt mal einer ein bisschen. Aber das ist dann einfach wirklich das Schöne oder das sind eigentlich so die schönsten Erlebnisse, wenn man da so das Gefühl hat, dass man dann Teil von dem Ganzen ist. Also das sollte mal jeder versuchen zu erleben.
Also an alle, die gerade beim Spazierengehen diesen Podcast hören, Kopfhörer runter und erst zu Hause in den eigenen vier Wänden wieder weiterhören und beim Spazierengehen wirklich mal auf die Vögel achten, sich konzentrieren. Danke, Angelika, fürs Gespräch. Wir sehen uns ja auch demnächst in Wien. Du hast ja eine Lesung am 11. Jänner um 19 Uhr beim Thalia in der Marie-Hilfer Straße in Wien. Freust du dich schon sehr auf Wien?
Ja, auf das freue ich mich natürlich, eben meine Heimatstadt, dass ich da auch mal wieder hinkomme. Und ja, dass ich da vor allem, dass ich da die Lesung machen darf, mein Buch vorstellen. Also auf das freue ich mich total und hoffe, dass da eben auch viele Leute vorbeikommen. Wir werden schauen, wahrscheinlich Vögel werden wir um die um die Zeit, nee, um die Uhrzeit wahrscheinlich sowieso nicht, da ist dunkel, nicht beobachten. Aber ich kann auf alle Fälle ein paar Tipps geben, wo man auch in Wien eben gut Vögel beobachten kann.
Danke, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, um diese Podcast-Folge zu hören. Wenn sie Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie doch unseren Podcast. Und wenn Ihnen das Thema gefallen hat, kommen Sie gerne zur Lesung von Angelika am 11. Jänner um 19 Uhr beim Thalia auf der Maria-Hilfer-Straße in Wien. Alle Infos zu Ort und Datum und zum Inhalt gebe ich in die Infobox dieser Podcast-Folge, die Sie eben bei Ihrem Streaming-Anbieter dann lesen können. Wer einfach nur Vögel beobachten möchte, kann dies bei der Stunde der Wintervögel von 5. bis 7. Jänner 2024 tun und uns diese wertvollen Daten auch übermitteln. Das wäre wirklich großartig, denn es hilft uns sehr, mit jedem Jahr mehr über unsere Vogelwelt zu erfahren. Alle Infos zur Zählmethode finden Sie auf www.birdlife.at. Die nächste Podcast-Folge gibt es dann Ende Jänner. Mein Name ist Lisa Lugerbauer und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder reinhören.